AEW hat wieder die volle Sendezeit rausgehauen. 6 Stunden in 4 Weeklies. Spielen sie fair, gewinnt oder entsprechen die Zahlen 6 und 4 doch eher den Schulnoten ungenügend und ausreichend? Dazu besprechen wir noch AEW Dynasty, was am kommenden Sonntag stattfinden wird. Wie sollen wir das alles schaffen? Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Es ist gerade Dienstagabend und somit sind wir nur noch 5 Tage von AEW Dynasty entfernt. Dementsprechend reden wir nicht nur über die Weeklies, sondern machen selbstverständlich auch schon die Preview für den kommenden Pay-Per-View. Wenn ich sage wir, ist es natürlich auch klar, dass ich nicht alleine bin. Heute spreche ich nämlich mit Katha. Hallo, wie geht's dir und wie hast du die 6 Stunden umgestanden?
Hallihallo, indem ich nicht alles aufmerksam gesehen habe. Also Battle of the Belts ist irrelevant eigentlich nicht zu übertreffen, wobei die Matches natürlich nicht schlecht waren, aber ja, weiß nicht, das meiste Konzert echt skippen.
Ja, oder? Definitiv. Also bei mir war jetzt Rampage und Battle of the Belts, also ich meine, ich habe alles gesehen, aber ich hätte mir nicht alles angesehen, wenn ich nicht wüsste, dass ich jetzt heute Podcast aufnehmen würde.
Ja, ich habe auch alles gesehen, aber halt teilweise nebenbei, ja. Während ich, keine Ahnung, Sport gemacht habe, aufgeräumt habe.
Ja, genau.
So was.
Gearbeitet also hab, ich sag mal, Dynamite habe ich mit 100% Aufmerksamkeit geguckt, weil ich da auch noch den Bericht geschrieben habe. Collision war schon 80% und dann ist es bei den anderen beiden doch eher so auf 60% noch runtergegangen. Aber ja. Ich glaube, gut genug, dass man da jetzt entspannt drüber quatschen kann.
Denke auch.
Ja, aber 4 Shows, 6 Stunden, ich habe es eben schon gesagt. Trotzdem wurde die letzte Woche dann mehr oder weniger von etwas überschattet, was jetzt eigentlich schon länger in der Vergangenheit liegt. Nämlich CM Punk und Jack Perry sind da. Die Stichpunkte, genau genommen CM Punks Rauswurf kurz nach All-In 2023 in London, wo es nämlich zu einem Handgemenge zwischen Punk und Perry im Backstage-Bereich gab. Das ist das, was auf jeden Fall bislang bekannt war. Das alles hatte damit zu tun, dass Perry während seines Matches noch einen Spruch gebracht hat, dass ein Spot in dem Match halt mit echtem Glas durchgeführt wird und wem das nicht gefalle, kann ruhig weinen gehen. Also jetzt mal frei übersetzt. Daraufhin ist es im Backstage-Bereich etwas eskaliert. Frage, warum ist das jetzt wieder relevant geworden? Ihr werdet es mit Sicherheit alle mitbekommen haben. Nachdem CM Punk vor 1-2 Wochen in einem Podcast ein Interview gegeben hatte, wo er da so ein paar Sachen zu erzählt hatte und sich selbst so ein bisschen als Locker-Room-Leader präsentiert hat, der das alles ein bisschen runtergespielt hat und da das relativ gewaltfrei erzählt hat, beziehungsweise davon nur berichtet hat, dass er Perry kurz gewürgt hätte.
Ein bisschen.
Aber nicht
gewirkt.
Mehr. Also ich versuche gerade so ganz grob mal Punk zu rezitieren. Selbstverständlich könnt ihr das alles auf unserer Seite nachlesen.
Ich finde das einfach nur diesen Part einfach am allerlustigsten. Ein bisschen gewirkt.
So. Ja.
Herr Richter.
Ja. so gewaltfrei klingt es gar nicht. Jedenfalls ist das dann anscheinend bei einem gewissen Herrn Tony Khan ein wenig sauer aufgestoßen. Dieser hat dann angekündigt vor ungefähr einer Woche, dass er dann bei Dynamite das Bildmaterial zeigen wird. Das Ganze war dann so ein bisschen verschachtelt in der Young Bucks FTR-Storyline, kommen wir gleich noch zu. Und dann konnte man halt sehen, dass es halt diese Szene im Backstage-Bereich gab. Punk wirkte sehr aufgebracht, Perry wirkte von der Körpersprache relativ gelassen, ist sich noch einmal durch die Haare gefahren, dann hat Punk so ein bisschen das Schubsen, Schrägstrich, Schlagen angefangen. Also eher so ein ein gut gemeinter, kräftiger Schubser auf die Brust, will dann einen Choke ansetzen, die beiden werden voneinander getrennt und so weiter und so fort. Und das hat selbstverständlich auch in den sozialen Medien unter anderem einfach sehr, 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 sehr große Wellen geschlagen. Interessanterweise war so das, was ich gelesen habe, die Welt auf Twitter und sonstigen sozialen Medien eher pro Punk und weniger pro Tony Khan, Jack Perry. Ich würde jetzt im ersten Moment sagen, irgendwie ist gefühlt auch weniger passiert, als ich erwartet hätte. Vielleicht liegt auch daran so ein bisschen die Twitter-Meinung, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber bevor ich jetzt mir den Mund komplett fusselig rede, gebe ich erstmal das Wort an dich ab, was deine Meinung dazu ist.
Ah, ja. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Internet da wirklich... Also die wenigsten haben sich mit Ruhm bekleckert, finde ich, mit ihren Aussagen, weil... Okay, ich fange anders an. Ich finde es eine unfassbar dämliche Entscheidung, das zu zeigen. Das hätten sie entweder gleich am Anfang zeigen können, um zu sagen, so hier, das ist passiert. Es gab ein bisschen was Backstage. Aber das Ganze jetzt so lange zu machen, dann so aufzubauen, fand ich schon eine richtig dumme Entscheidung. Die wussten doch, dass es nach hinten losgeht. Andererseits, dieses ganze AEW geht jetzt runter, deswegen Quatsch, in 2 Wochen redet da keine Sau mehr drüber. Das interessiert niemanden mehr. Was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, das finde ich mega, dass Perry jetzt einfach over ist und einfach sein, weiß nicht, ein Shirt-Design ist irgendwie komplett ausverkauft, ne? Das andere ist jetzt auch schon am ausverkauft werden. Also,
ich glaube, das war alles ja innerhalb von 24 Stunden so gut
ja,
weg.
Ja, total krass. Also Jack Perry hat auf jeden Fall von profitiert. Das war aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan so schlau war, dass er das antizipiert hat. Auf jeden Fall war das ein cooler Nebeneffekt. Ansonsten, ja, natürlich sind die Leute enttäuscht, weil das war halt kein, die haben sich jetzt aufs Maul gegeben, wie wir das im Wrestling-Ring sehen. Ein echter Kampf sieht halt einfach anders aus, als jetzt ein Backstage-Brawl, wie wir ihn aus dem Wrestling kennen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass Wrestling-Fans einfach dann erwarten, dass jemand durch den Tisch geht und nicht, dass jemand einen Schubser macht, kurz wirkt. Ein bisschen wirken. Wie kann man ein bisschen wirken? Na gut, auf jeden Fall. Und dann, ob der jetzt nochmal einen Schlag angesetzt hat, einfach nochmal schubsen wollte oder auch was zeigen wollte, ist völlig irrelevant. Aber ja, sich jetzt auf CM Punks Seite zu stellen, finde ich halt krass, weil das geht nicht. Der ist der Erfahrene, der muss da drüber stehen. Auch wenn Perry ihn provoziert hat, also guckt euch das nochmal an, das Video. Perry ist da, der fährt sich durch die Haare, der fasst sich ans Kinn, das sind alles klassische Körper oder Gestiken, die Schissausdruck, der hatte richtig gestrichen, die Hosen voll. Das siehst du auch, wo Punk auf ihn zukommt, weicht er zurück und geht Richtung, und ich glaube, da sitzt Tony Khan, Richtung dem Pult von Tony Khan und den anderen, ne? Hm. Der hat sich zurückgezogen, der hatte einfach die Hosen, der hatte richtig alles für CM Punk. Der hatte nur ein großes Maul, als die Kamera auf ihn gerichtet war, aber ansonsten war er so klein mit Hut. So, und dann wirklich dann da drauf zu gehen, das geht nicht. Wie würdet ihr das denn finden, wenn ihr im Büro sitzt, einen Streit mit eurem Kollegen hat und euer Kollege schubst euch und wirkt euch?
Ein bisschen.
Der würde gefeuert werden, aber sofort, instant. Der wird eine Abmahnung kriegen und wahrscheinlich, also der wird, ja, der wird auch eine Weile keinen Job mehr kriegen danach. Also das geht einfach nicht. Und es ist mir scheißegal, ob das in den 80er, 90er Jahren im Lockerroom völlig normal war. Das ist aber heutzutage nicht mehr normal. Und das ist auch gut, dass das nicht normal ist. Man sollte an seinem Arbeitsplatz keine Angst davor haben, dass man wirklich ernsthaft verletzt wird. Also, what the fuck?
Also ich unterschreibe erstmal alles, was du gesagt hast, 110%. Ich glaube auch so ein bisschen war dieses Problem dahinter, warum jetzt, glaube ich, Tony Khan bei vielen auch so ein bisschen als Dummer dasteht. Einerseits natürlich auch, was du gesagt hast, mit Leute haben sich halt bei einem Backstage-Brawl mehr vorgestellt, also dass da irgendwie was Krasseres passiert. Khan hat ja, glaube ich, auch noch dazu irgendwie gesagt, dass er dann in der Situation um sein Leben gefürchtet hat, mal so grob übersetzt und rezitiert. Und das möchte ich mir auch vielleicht gar nicht ausreden, dass das vielleicht wirklich gestimmt hat, aber ich glaube, bei den Worten waren einfach bei vielen Leuten einfach größere Bilder vor Augen. Und jetzt wirkte es natürlich einfach verhältnismäßig harmlos. Also zu dem Zeitpunkt gab es natürlich erstmal nur Verlierer. Ich glaube, es ist auch einfach kein gutes Zeichen für die Company, wenn du diese Probleme und Spielchen zwischen Perry und Punk dann durchgehen lässt, dass Perry halt auch wirklich diesen Kommentar in einem Match bringt, was ja offensichtlich kein Work für die Storyline war, sondern ja wirklich dazu gedacht war, irgendwie Punk zu provozieren. Das soll in keinster Weise jetzt Punk in Schutz nehmen wegen seiner Reaktion, sondern einfach nur, dass es halt irgendwie so ein bisschen schlechtes Licht auf alle wirft, wenn einfach solche Sachen dann in Matches vor der Kamera so ein bisschen ausgetragen werden.
Andererseits gab es das auch schon immer im Wrestling und das ist schon immer scheiße gewesen. Also ja, aber es ist nichts Neues im Wrestling. Ich meine, an welcher Stelle passiert es nicht, dass da auch mal zwischendurch geschossen wird? Deswegen gleich auszurasten ist ja dumm. Aber ja, apropos, das wollte ich auch noch sagen zu Tony Khan, dass er um sein Leben gefürchtet hat. Ehrlich gesagt, ich kann das nachvollziehen. Wenn CM Punk gerade, der hat ein MMA-Training gemacht, wenn der gerade jemand gewirkt hat und auf mich zustürmt, hätte ich wäre weg. Also so schnell siehst du noch so ein kleines Comic-Staubwölkchen. Ich bin da absolut weg. Also ich würde jetzt nicht um mein Leben fürchten, aber ich hätte schon Angst.
Ja, also Angst kann ich auf jeden Fall verstehen. Um Leben fürchten. Wie gesagt, ich möchte es niemandem ausreden, wenn das in der Situation ja wirklich das Gefühl war. Deswegen, ich stecke nicht in seiner Haut, ich war nicht in der Situation drin. Ich habe jetzt nur 9 Monate später diese Bilder gesehen. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass er damit mit irgendwas übertreibt oder falsch liegt. Das wäre ja kompletter Quatsch. Ich glaube, es hat einfach nur den Effekt dafür gehabt, dass einfach viele, viele, viele Menschen sich was Schlimmeres vorgestellt haben und sie einfach denken so, ja, war jetzt ja auch nicht so richtig was Ernstes.
Ja.
Aber ich glaube, den wichtigsten Satz hast du auch schon vor 2-3 Minuten gesagt. Ich glaube, in 2 Wochen wird da kein Hahn mehr nachkrähen. Ich glaube, das wird jetzt einfach sehr heiß gekocht. Das ist natürlich eine Geschichte, über die man lang und breit reden kann. Ich meine, wir haben jetzt auch 10 Minuten drüber gesprochen und ich glaube, da kann man jetzt auch ungefähr damit abschließen. Kommen wir dann vielleicht mal direkt zu dem Punkt, warum wir drüber sprechen, warum ist überhaupt dann praktisch gezeigt wurde, wenn wir mal in der Storyline bleiben. Nämlich, wie eben auch schon gesagt, am Sonntag wird Dynasty stattfinden und da werden wir uns jetzt auch ein bisschen an den Matches dran heranhangeln. Nee, entlanghangeln. Wir werden uns entlanghangeln. Und ein Match wird da sein um die vakanten AEW World Tag Team Championships oder Championship, aber es sind 2 Gürtel. Young Bucks gegen FTR und die Bucks haben halt praktisch. Also nach Storyline haben die Bucks dieses Video bei Dynamite gezeigt und dann, wie gesagt, nach Storyline so ein bisschen auch FTR dafür die Schuld in die Schuhe geschoben, weil bekanntermaßen sind ja FTR mit Punk befreundet. Kurz nach dem Brawl war dann das Match bei All In und die Bucks haben so ein bisschen es drauf geschoben, dass sie dann später das Match verloren haben, weil sie ja natürlich auch die Vizepräsidenten sind und deswegen natürlich andere Dinge im Kopf haben, abgelenkt waren. Und deswegen hat damals FTA das Tag-Team-Match gewonnen. Kurz darauf kam FTA, hat gesagt, dass das ziemlicher Schwachsinn ist. Sie waren einfach die Besseren und werden am Wochenende wieder die Besseren sein. Damit habe ich jetzt ungefähr 20 Minuten Dynamite in 10 Sätzen grob zusammengefasst.
Wobei der Engel, ich finde den wirklich gut. Also ich fand nicht gut, dass sie das Video gezeigt haben. Sie hätten alle diese Punkte auch ohne das Video machen können eigentlich. Also hätte auch gereicht. Weil das nochmal so einen frischen Wind in ihre Fehde bringt. Ich meine, die haben jetzt schon so oft gegeneinander gekämpft. Du brauchst eigentlich nochmal ein bisschen frischen Wind. Und da ist diese Entschuldigung aus Sicht der Bucks echt gut gemacht. Und ich fand die Reaktion von FTA darauf auch wirklich gut. Weil das halt, die Young Bucks haben etwas bei den Haaren herbeigezogen. Und sie sind nun mal die Pest-Heels. Das passt absolut rein in ihren Charakter. Und die Reaktion von FTA war die wir als Publikum auch haben sollten. Nämlich, was soll der Bullshit denn? Habt ihr eigentlich ein Ei am Wandern? So, genau das. Und das war ein bisschen lang. Das Video hätte nicht sein müssen. Aber per se finde ich den Engel cool. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Match.
Ja, also ich finde auch die Aussage der Bucks war ein bisschen weit weg hergeholt, das wäre jetzt mein einziger Kritikpunkt wirklich gewesen. An sich fand ich beides stark. Ich fand auch sehr cool, dass sie einfach, die Bucks haben das vorher aufgezeichnete Video aus dem Backstage-Bereich und FTA ist halt dann im Ring und gibt halt sofort eine Antwort. Fand ich auch einfach sehr cool gemacht, dass es halt praktisch kein Promo-Segment mit beiden gab, wo du halt wirklich eine Art Dialog einfach draus machst, sondern einfach, dass beide dann ihre einzelne Promo halten können. Und was ich auch sehr gut finde, was mir manchmal zu kurz kommt, dass oft so Sachen aus der Geschichte einfach vergessen werden, weil es dann vielleicht gerade nicht reinpasst oder nicht so relevant ist und dass man halt da wirklich halt sehr auch da auf was Vergangenes aufbaut, dass man so als Zuschauer so ein bisschen belohnt wird, dass man weiß, was im August 2023 passiert ist und darauf baut man jetzt wieder was Neues auf, finde ich eigentlich eine sehr coole Idee und eigentlich auch in den meisten Teilen sehr gut umgesetzt. Auch da bin ich bei dir, ich hätte mir das Video einfach schenken können. Das Match wird dann wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr gut und hat auch sogar das Potenzial, das beste Match der Card zu werden. Das ist mit Ospreay und Danielson vielleicht ein bisschen schwierig, aber natürlich ein absolutes 5-Sterne-Match-Potenzial gibt es trotzdem auf jeden Fall.
Ja, es wird halt ein weiteres Match von, die werden wahrscheinlich noch mehr Matches haben. Wird nicht das letzte Match sein, was wir zu stehen gesehen haben. Das ist jetzt ein Leider-Match, das finde ich auch ganz cool. Ja.
No Disqualification-Stipulationen sind aber auch sehr oft sehr gut für die Heels.
ja, also ich gehe auch mit den Bucks hier.
Ja, gehe ich auch. Also vielleicht sogar spätestens durch die Stipulation.
Ja, das aber war mir auch so. Vorher war das noch so 70-30 und jetzt bin ich so bei 90-10 für die Bucks.
Ja, ich glaube, ich bin an einem ähnlichen Punkt. Also allein schon dadurch, dass ja letztes Jahr war ja schon das Match unter dem Motto so ein bisschen, ich glaube, da stand es ja 1-1, wer ist das beste Tag-Team der Welt, das hat dann FTA gewonnen, jetzt führen sie 2-1. Da ist natürlich ein 2-2-Ausgleich eher wieder das Naheliegende, dass du wahrscheinlich spätestens 2025 das fünfte Match um die beiden machen kannst, wieder mit der Frage, wer ist das beste Tag-Team der Welt. Ich glaube, da spricht gerade viel den Bucks in die Karten. Ansonsten ist aber da um die beiden Teams bei den anderen Shows nicht mehr wirklich oder nichts mehr Relevantes passiert bei Rampage, Dynamite oder Battle of the Belts. Wenn du dazu nicht noch was zu sagen hast, würde ich, glaube ich, direkt mal zum nächsten Segment springen. Nicht Segment, nächsten Match von Dynasty.
Okay, ja, das dachte ich gerade schon.
Ist sinnvoller.
Ja,
Für diese Weltklasse-Überleitung möchte ich gleich noch Applaus haben, weil wir kommen jetzt zu einer Person, die auch noch in dem Video zu sehen war, nämlich Samoa Joe. Und genau dieser wird auch im AEW World Title Match stehen. Und jetzt Applaus von dir bitte. Danke. Nämlich gegen Swerve Strickland. Was ist um die beide passiert in der vergangenen Woche? Bei Dynamite sollte eigentlich der Opener sein, Samoa Joe gegen Dusty Rhodes. Wurde dann aber der Main Event, weil Swerve Joe attackiert hat, durch einen Tisch befördert hat und dementsprechend musste Samoa Joe erst behandelt werden. Später war es dann der Main Event, hat aber trotzdem Joe relativ deutlich oder dominant gewonnen. Dann gab es trotzdem noch so ein Brawl kann man es kaum nennen, aber Swerve kam dann doch nochmal raus. Die beiden mussten von der Security getrennt werden. Swerve posiert mit dem Titel im Ring. Frage, wird auch das Bild Sonntagabend sein? Swerve mit dem Titel in der Hand.
Ja.
Auch da sind wir einer Meinung. Ja, ich
will das einfach. Also ist mir auch völlig egal, ob jetzt irgendjemand dagegen argumentiert. Scheißegal, ich will das. Swerve hat sich das sowas von verdient. Seine Performance war so geil, das mit diesem Blutunterschreiben von vorletzter Woche. Auch jetzt, ich meine, und er wurde sehr dominant eigentlich schon dargestellt. Auch wenn natürlich Samoa Joe, naja gut, der Sieg über Dustin ist jetzt nicht unbedingt aussagekräftig. Übrigens, ich finde das super, dass es ein Eliminator-Match war. Kein Title-Match, weil das hätte so keinen Sinn ergeben. Ich fand das cool, dass dann Samoa Joe gesagt hat, nee, ist ja totaler Quatsch. Genau das dachte ich mir auch.
Ich habe mir gerade kurz selbst einen Kopf gefasst, weil ich auch gerade in meinen Notizen sehe, dass ich nicht Dustin, sondern Dusty geschrieben habe. Gut, da habe ich kurz Vater und Sohn verwechselt.
Die sind in der Zeit gereist, sagst du.
Ja, ungefähr. Aber ja, Mann, ich fände es fast schöner, wenn wir nicht immer einer Meinung wären, aber ich glaube, ich bin eh schon der Meinung, dass Swerve das gewinnen wird und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn Swerve das gewinnt. Das ist einfach so krass zu sehen, was der für einen Werdegang in den letzten Jahren hatte. Ja, also der war ein Mid-Kader bei NXT vor 5 Jahren vor Corona und ist dann im Main-Roster gefloppt, ist kurz danach entlassen worden, kurz durch die Indies dann bei AEW sich hochgekämpft, hat ein Charisma bis zum Gehen nicht mehr, wird so gut dargestellt. Und jetzt geht er halt einfach als Favorit, als Contender in World Title Match bei einem AEW Pay-Per-View. Mich freut's riesig. Von daher, auch da sind wir wahrscheinlich dann, ja, was heißt wahrscheinlich, wir beide sind der Meinung, Swerve wird den Titel gewinnen. Ich glaube, zum Match von Joe gegen Dustin ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu sagen. War halt ein okayes Match, war halt mehr für den Angle im Opener und danach gedacht. Für Dustin war es wahrscheinlich nochmal ganz nett, auch wenn sie, glaube ich, wenn er in unter 10 Minuten dann verloren hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ungefähr.
Ja, ich meine, so muss es halt auch machen. Also erstmal kein Titelmatch draus machen, dann darf das auch nicht zu spannend, zu knapp werden. Joe hat halt sein Match jetzt am Sonntag.
Und ja, gut, das Ende war halt ein bisschen blöd, muss man dazu sagen.
Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Also dann die Sache mit dem Gürtel und der Stahlkette. Also, um das nochmal komplett zu sagen, Joe hat dann das Match am Ende gewonnen durch den Schlag mit der AEW World Championship gegen Dustin. Und auch das war praktisch nur möglich, weil halt dann Joe die Stahlkette von Swerve in der Hand hatte und der Ringrichter nimmt ihm die Kette ab und das nutzt halt dann Joe praktisch, um mit der World Championship zuzuschlagen.
Ich finde es schön, dass du Stahlkette hattest.
Ich versuche, also wenn ich mir schon Notizen für einen Podcast mache, dann versuche ich die Anglizismen rauszustreichen.
Ja, aber Stahl.
Ja, ist das nicht, würde man es nicht mit Stahlkette übersetzen?
Eine Kette vielleicht? Weiß ich nicht.
Aber Kette klingt so wie Schmuck, wie Accessoire.
Wie nennt man das dann im Deutschen?
Also ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe es auch, als ich den Bericht geschrieben habe, habe ich es auch Stahlkette genannt, von daher.
Was klingt irgendwie so?
Also wenn es bei WI im Dynamite-Bericht steht, dann wird schon der richtige Begriff dafür sein.
Rundstahlkette.
Ja, genau, das ist nicht besser.
Ja, völlig egal. Aber es klingt so sehr nach Wrestling, oder? Alles so mit Stahl muss ich mir direkt an Wrestling denken. Steel Chairs, Steel Steps, Steel Chain. So.
Wobei die Kette wahrscheinlich noch am höchsten die Wahrscheinlichkeit hat, dass es da wirklich Stahl ist. Also die Stühle, wirklich, dass es
kein Alu ist, weil dann ist es einfach zu auffällig, wenn du die hochnimmst und sie fliegt einfach so in die Luft wie so eine Fahne, dann ist es.
Mir kann keiner sagen, dass dieser Stuhl mehr als 200 Gramm wiegen kann. Also das ist nie im Leben Stahl. Und die Steel Steps, also die Treppe am Ring, also so massiv sieht die jetzt auch nicht aus, dass ich da jetzt mal so intuitiv auf Stahl tippen würde. Nein. Naja, Swerve hat vielleicht ein besseres Material mitgebracht. dann jedenfalls, wenn wir auch hier mit dem Match schon durch sind. Kriege ich eine Überleitung zum nächsten hin? Ja, kriege ich. Weil eigentlich sollte ja Joe gegen Dustin und nicht Dusty Rhodes der Opener sein. Dadurch, dass das dann nicht der Opener war, kam kurz darauf Adam Copeland raus, um seine Cope Open abzuhalten. Raus kam Penta. Sie hatten ein sehr, meiner Meinung nach, sehr starkes Match, sehr, sehr guter Opener. Ich glaube, sie haben sogar über 20 Minuten voll gemacht. Und das alles ist natürlich ein indirekter Aufbau für das Six-Man-Tag-Team-Match am Sonntag. House of Black, also Malakai, Buddy Matthews und Brody King gegen Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe. Kurz nach dem Match von Copeland gegen Penta ist erst das Licht ausgegangen, dann ging das Licht wieder an. Vor ihm stand dann Julia Hart. Copeland wurde dann von innen attackiert von Brody King. Willow kam dann noch dazu und hat dann so ein bisschen den Save gemacht, beziehungsweise dann noch Brody so abgelenkt, dass Copeland sich selbst saven konnte. Dann gab es später noch ein Segment zwischen mit Eddie Kingston, Mark Briscoe und Adam Copeland. Eddie und Mark haben gesagt, dass sie sich zusammenraufen werden, obwohl sie ja noch bei Supercard of Honor, war glaube ich die Ring of Honor Pay-Per-View, noch ein sehr hartes Match gegeneinander hatten. Aber wenn, so nach dem Motto, wenn sie das schon unter Freunden machen, was werden sie dann erst ihren Feinden antun?
Ja, komm, das Segment war genial, oder?
Ich muss hier gerade noch Vollständigkeit halber machen, weil jetzt springe ich gerade noch von Dynamite zu Collision. House of Black gewinnt noch gegen Top Flight, aber Matt Sydal hat den einen Martin-Bruder ersetzt. Und damit bin ich jetzt durch mit den Dingen, die passiert sind. Du hast es gerade schon praktisch gesagt oder angefangen, darüber zu reden, deswegen lasse ich dir auch da erstmal das erste Wort zu Eddie Kingston und Mark Briscoe.
Und davon abgesehen, dass ich mittlerweile. Hast du das Match gesehen von Supercard?
Ja. So das gut. Einzige Match, was ich mir, glaube ich, von Supercard angeschaut habe.
Ich habe 3 Matches, glaube ich, sogar gesehen. Ja, auf jeden Fall, das war mein Lieblingsmatch. Das war so gut. Ich mag die beiden einfach so gern. Die haben einfach so einen coolen Vibe zusammen. Das hat richtig Bock gemacht, oder?
Ich fand es auch stark, obwohl ich von beiden eigentlich, also ich finde beide okay, aber ich bin von beiden nicht der Riesenfan, aber das Match fand ich wirklich echt gut. Das war so ein richtiges Ring of Honor Match.
Ich liebe einfach, wie die beiden im Ring so ernst sind und außerhalb des Rings sich einfach so überhaupt nicht ernst nehmen. Also ernst sind, ohne sich dabei ernst zu nehmen. Das war, ich fand das so cool. Das hat für mich das Match mehr gezählt als alles andere, wobei ich sagen muss, dass ich das Match Adam Copeland gegen Penta, das war mein Highlight von Dynamite. Also das war also ein bisschen lang vielleicht, aber das war wahnsinnig gut. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass das mein Highlight von Dynamite wird, weil das einfach so offensichtlich war, wer gewinnt, aber dann haben sie es einfach richtig, richtig gut gemacht.
Also für mich war es auch, wenn ich jetzt noch gleich irgendwas anderes finde, definitiv sogar Match of the Week. Also das fand ich, glaube ich, das beste Match der 4 Shows. Ich fand es echt richtig gut und ich persönlich mag lange Matches sehr, sehr gerne. Ich finde es schwierig, fast schon für mich ein sehr starkes Match zu benennen, was unter 15 Minuten geht. Jetzt haben sie sogar über 20 bekommen und ich fand es eigentlich ziemlich geil. Also ich beschwere mich kein bisschen, wenn ein Weekly-Match 20 Minuten plus bekommt. Ob jetzt ein Titelmatch so lange gehen muss, weil sie beiden halt natürlich dann sehr auf Augenhöhe präsentiert werden, ist eine andere Frage. Was ich bei Penta aber okay finde, weil Penta jetzt zumindest auch schon sehr viel weiter höher in der der Card-Region ist, als es jetzt beispielsweise ein Action Andretti oder so wäre. Deswegen, ich fand das durchweg positiv. Hier finde ich aber vielleicht sogar interessanter oder vielleicht sogar uneindeutiger, wer das Match dann am Sonntag gewinnen wird. Beziehungsweise mit der Vermutung, dass vielleicht auch noch was anderes passieren könnte. Nämlich, bei dem Segment von Eddie Kingston und Mark Briscoe, dass sie sich ja dann für das Six-Man Tag Team Match zusammenraufen werden, habe ich mir auch schon gedacht, ja, das klingt auch gerade so ein bisschen wie so ein Foreshadowing, dass sie es vielleicht nicht so ganz hinbekommen und dass denen das Match kosten könnte, um dann halt Eddie Kingston, Mark Briscoe Rückmatch für die Ring of Honor World Championship zu machen. Und dadurch verliert halt dann praktisch Copeland das Match, um halt dann eine irgendwie TNT-Title-Fehde aufzubauen von, keine Ahnung, Malakai, Buddy, Brody, relativ egal. Aber da habe ich mir gedacht, da kann man irgendwie was mitmachen, weil sonst wüsste ich nicht so genau den langfristigen Nutzen dieses Matches.
Ja, ich denke auch, dass da irgendwas Storyline-technisch passieren muss. Ansonsten hätte es ja auch wirklich keinen Sinn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass House of Black verlieren, weil die verlieren einfach zu oft. Gut, das habe ich jetzt auch schon sehr oft gesagt, muss man dazu sagen, aber in dem Fall sehe ich das nicht, dass die verlieren und ich glaube auch, dass irgendwas passiert, damit Copeland das nicht gewinnt. Und vielleicht gibt es daraus dann ja doch noch wieder eine neue Challenge, irgendwie sowas. Mal gucken. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich wüsste nicht, welcher Gewinn daraus entstehen sollte, dass Adam, Eddie und Mark gewinnen. Also das wäre why?
Ja,
ich
sehe es praktisch genauso, aber ich würde es aber trotzdem irgendwie nicht ausschließen. Bei mir ist im Kopf gerade eher so ein 60-40 für House of Black, weil nach meinem Bauchgefühl gewinnt bei AEW oder bei Tony Khan Booking sehr oft dann irgendwie die Faces aus irgendeinem Grund. Und wie du schon gesagt hast, ich wüsste den langfristigen Nutzen für das Face-Trio nicht, weil wir haben ein bestehendes langfristiges Trio, das wird verlieren und eine Dreiergruppierung, die dann praktisch in Zukunft kaum noch oder vielleicht sogar gar nicht mehr als solche auftreten wird, ergibt eigentlich relativ wenig Sinn, denen einen großen Sieg zu geben, weil zwei von denen haben eh schon einen Titel, der eine hat gerade einen verloren, also womit würdest du mit einem Sieg hinbucken wollen? Deswegen, ja. Ich gebe jetzt einfach mal die steile These ab, Copeland oder das Team um Copeland wird verlieren und Copeland muss den Pin einstecken, um damit ein Match im TNT-Title aufzubauen und Eddie Kingston und Mark Briscoe werden das Ganze nutzen, um halt ihr Rückmatch. Ich weiß nicht, ob irgendwann Ring of Honor Pay-Per-View nochmal ansteht oder ob sie das einfach bei AEW bringen, aber halt da, um ein Titelmatch wieder aufzubauen.
Weiß ich nicht, ob das dann ein Titelmatch oder auch einfach erstmal nur eine Feder auf... Na gut, am Ende dann das Titelmatch natürlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob dadurch... Also es AEW macht das sehr selten, dass sie einen Champion pinnen lassen und daraus eine Challenge entstehen lassen, was ich sehr gut finde, weil das bei New Japan halt sehr gut funktioniert. Das ist eine sehr logische Sache und in dem Fall kann man das einfach so logisch begründen, weil ein zusammengewürfeltes Team ist natürlich was völlig anderes als ein Stable, was immer zusammenarbeitet. Deswegen finde ich das immer, egal wie groß ein Name ist, wenn der in einem Tag-Team ist und gegen einen, also ein random Tag-Team ist, gegen ein etabliertes Tag-Team, kannst du die immer verlieren lassen, immer mit der Begründung, das andere ist halt ein eingespieltes Team. Tag-Team-Wrestling ist was anderes als Singles-Wrestling. Das ist so eine einfache Begründung. Ich weiß nicht, warum sie das nicht einfach öfters machen.
Danke für die letzten 20 Sekunden, weil das habe ich weiß nicht mehr, über welches Match das war, wo ich mir das auch schon mal im Podcast dann gedacht habe oder gesagt hatte. Weil wo ich dann auch dachte, wenn du es nicht so machst, also wenn du zwei Top-Einzelwrestler nimmst und die bestehende gute Tag-Teams besiegen lässt, führt das zu der ganz einfachen Rechnung. Das beste Tag-Team der Welt sind einfach die beiden besten Einzelwrestler in einem Tag-Team zusammen. Und das darf eigentlich nicht der Fall sein. Und genau wie in dem Fall, Copeland, Kingston und Briscoe sind eigentlich alle wirklich gut dargestellt, die normalerweise nicht so viele Matches verlieren, aber in so einem Match dürfen sie es halt, weil genau wie du gesagt hast, die eine sind halt ein eingespieltes Trio und die anderen haben praktisch nie Trios-Matches und erst recht nicht in dieser Konstellation. Deswegen, allein aus dem Grund hoffe ich sogar schon, dass sie das durchziehen und House of Black gewinnen lassen. Aber wie eben schon gesagt, auch so wäre ich für House of Black und glaube auch, dass sie den Sieg bekommen werden. Nächste grandiose Überleitung, Thema House of Black. Die haben ja noch ein weibliches Mitglied, nämlich Julia Hart. Julia Hart hat auch ein Match am Sonntag, nämlich gegen Willow Nightingale. Dabei wird es um die TBS Championship gehen. Bei Dynamite ist abgesehen vom eben besagten Segment eigentlich nicht mehr so unfassbar viel passiert. Grätsch gerne dazwischen, wenn ich irgendwas vergesse. Julia Hart hat bei Rampage nochmal den Titel gegen Layla Hirsch verteidigt in 3-4 Minuten, relativ deutlich. Vielleicht noch interessant dazu zu sagen, bei Dynamite gab es noch einen Einspieler, ein Video von Mercedes Moné, die ein Interview gegeben hat und gerade als sie über Julia Hart gesprochen hat oder sprechen wollte, ging halt dann beim Interview das Licht aus und dann gab es ein paar Kampfgeräusche und ein paar Sekunden später war das Licht wieder an und Mercedes Moné lag schmerzverkrümmt am Boden. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was zu dieser Storyline in den letzten 7 Tagen vorgekommen ist.
Ja, aber nicht schlecht.
Weil es auch eigentlich schon auserzählt ist. Ja.
Nee, ich verstehe allerdings nicht, warum es jetzt nochmal dieses Match gegen Layla Hirsch war, warum das ein Open-House-Match jetzt plötzlich ist, wo sie es verdient hat, wenn dann hinterher Willow das Match, das ist so unsinnig. Also diese Matches sind so richtig unsinnig. Du weißt, wer gewinnt, dann lass es doch wenigstens ein Eliminator-Match sein für späteren Title-Shot beim TBS-Championship, dann ist es wenigstens nicht, okay, ist trotzdem immer noch offensichtlich, aber nicht ganz so furchtbar offensichtlich. Jetzt mit 3 Minuten fand ich es auch das Match ein bisschen, ja, schade, weil Hirsch ist ja eigentlich echt gut. Aber sie ist irgendwie, sie verschwindet in Ring of Honor.
Ja, also seit Hirsch irgendwann mal vor 1-2 Jahren ihre Verletzung hatte, ist sie wirklich weit nach unten abgesackt.
Das ist das Match, was ich auch tatsächlich einigermaßen aufmerksam gesehen habe, weil das sah echt so aus, als hätte sich Julia verletzt, aber da jetzt nichts weiter erzählt wurde anscheinend, doch nicht. Ich war etwas verwirrt, als ich es gesehen habe.
Ja, ich glaube, das ging auch so ein bisschen rum, dass es die Befürchtung gab, dass Julia Hart dann verletzungsbedingt ausfällt. Anscheinend wird es jetzt über grünes Licht haben für erstmal das Mixed Tag Team Match am Mittwoch, also sie zusammen mit Brody King gegen Willow und Copeland. Plus dann logischerweise hat auch grünes Licht halt dann für Dynasty. Deswegen noch mal ein wenig Glück im Unglück. Ja, sorry.
Nee, ich habe dir reingelabert. Ich fand den Matchaufbau ganz lustig für das Mixed Tag Match. Ich fand das irgendwie sehr lustig. Ja, das war mein Lieblingssegment.
Das habe ich eben noch so ein bisschen unterschlagen, wo erst Stokely Hathaway vorgeschlagen hat, TNT Championship Match von Willow gegen Copeland zu machen, als Dankeschön für die Rettung eben. Und die beiden dann gesagt haben, nee, lass uns doch lieber ein Mixed Tag Team Match machen.
Das war einfach so lustig, weil es halt, also ich glaube, das war sehr ungeskriptet, weil das war super chaotisch und dadurch war es cool, weil irgendwie alle, es war halt Humor, es war lustig und es war irgendwie sehr nah am Leben. Es war nicht so krass, man hat das Skript nicht rausgelesen. Ich fand das sehr cool. Es hat einfach alle Teilnehmer irgendwie sympathisch dastehen lasse. Ich fand es cool. Auch Copeland hat das sehr gut aufgefangen. Willow ist einfach so eine Charmebombe. Es ist einfach, hat Spaß gemacht, das zu sehen. Und Stokely hat irgendwie ist Stokely jetzt Face und passt auch da rein. Also ich dachte ja, dass Stokely dann Willow turnt, aber langsam glaube ich, dass es nicht tut. Ich glaube, Willow hat ihn geturnt.
Ja, komme ich gleich nochmal zu dem Segment. Ich fand es auch wirklich, also ich habe es mir zweimal angesehen und beim zweiten Mal wirklich nur auf die Reaktion derjenigen geachtet, die halt gerade nicht am Reden waren. Und da hat man auch wirklich ganz gut gemerkt, ich glaube, es war wirklich nicht bis ins kleinste Komma durchgekaut, was jetzt gesagt wird, sondern das wirkte wirklich so, auch als wenn Copeland sich gedacht hat, so, nee, spinnst du? und das war ja noch in Verbindung mit dem Segment von eben mit Eddie Kingston und Mark Briscoe. Und Kingston ist dann auch einfach irgendwann gegangen, weil er sich einfach den Scheiß von Stokely nicht mehr anhören konnte. Also es war wirklich ganz witzig gemacht, weil es wirklich wie so ein relativ normaler, in Anführungszeichen, Locker-Room-Talk irgendwie gewirkt hatte, nur dass natürlich ein bisschen inhaltlicher Schwachsinn auch bei rumgekommen ist.
Ja, so, man trifft Kollegen in der Kaffeepause und redet ein bisschen Bullshit. Das war irgendwie so. Bin auch einer mit dem Kaffee, ich war so, Tony Khan so im Kaffee vorbei, so, was? Ja, macht mal, viel Spaß.
Ah ja, das Match für Mittwoch, klar, mache ich offiziell.
Ja.
Warum ich vielleicht noch nicht 100% davon überzeugt bin, dass Stokely jetzt face geturnt ist und es nicht andersrum passieren könnte. Ich hatte so ein bisschen Gedanken bei dem Einspieler von Mercedes Moné, wo dann das Licht ausging und sie verletzt am Boden dann lag, dass es vielleicht nicht Julia Hart war oder nicht Julia Hart gewesen sein sollte. Mit ganz viel Konjunktiv drin. Weil das würde sich auch immer so ein bisschen anbieten, wenn ich mein Licht aus und eine Person verkloppt eine andere Person. Das kann immer auch irgendwer anders theoretisch sein, dass du da schon mal so ein bisschen Willow gegen Mercedes Moné aufbaust und weil auch Willow gegen Mercedes, du kannst natürlich auch Face gegen Face stellen, du kannst aber auch theoretisch Willow da jetzt erstmal noch zum Heel machen, weil ich glaube, Mercedes Moné kriegst du nicht so schnell zum Heel gebaut, weil dafür die Reaktionen noch zu gut sind. Ja. Und dann hättest du halt wieder den Fall von Stokely, hat das irgendwie angeleiert, ist so ein bisschen der Puppenspieler oder Puppetmeister. Und so machst du Willow zum Heel und dann war es gar nicht Julia Hart. Ja, nur ein Gedanke.
Ja, ich denke, das ist auch die logischste Erklärung. Ich hoffe einfach nicht, dass sie es tun, weil ich finde, Willows Face-Zeit ist noch nicht auserzählt, weil sie hat einfach so viel Charme und ich finde sie einfach mega so. Und ich finde, dass Mercedes einfach ein viel besserer Heel als Face ist. Und ich befürchte, dass wenn sie jetzt als Face das gewinnen lassen, dass das Publikum dann gegen sie turnen wird. Das wird früher oder später passieren. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie das einfach schon sehr früh den Trigger an dem Punkt ziehen und dass es sich... Aber gut, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wir können immer noch von Chris ausgehen.
Stimmt, das geht natürlich genauso.
Dass Chris dann geturnt ist und dass es da dann endlich stattfindet und dass vielleicht Willow und Mercedes halt ihre Differenzen überwinden vielleicht, irgendwie sowas. Sehe ich auch nicht als logischstes, aber ich fände es besser. Also ich finde wirklich Willow als Face einfach, wenn die reinkommt schon, das ist... Man wird einfach fröhlicher.
Ja, ich kann mir auch gerade aktuell Willow noch nicht so wirklich als Heel vorstellen, plus Mercedes Moné war zumindest auch bei WWE als Sasha Banks, finde ich auch da mal als Heel besser eingesetzt als Face.
Ja, und CEO ist halt einfach kein nettes Gimmick. Es tut mir leid.
Siehe Young Bucks.
Ja. Na nee, gut, die sind ja
Sind sie Vice Presidents?
EVPs. Ne?
Ja, und EVP ist das V für Vice und das P für President?
Ja, aber es ist Executive Vice President.
Okay, ja, dann... Okay. Dann habe ich zumindest so drei Viertel recht noch. Ja, ich hoffe einfach, dass sie bei dem Match irgendwie so ein bisschen noch so, oder von mir ist auch nach Dynasty noch so ein bisschen Twist einbauen und nicht jetzt, also sonst wäre das Logischste, Willow gewinnt einfach gegen Julia Hart und du baust halt dann einfach so Mercedes Moné gegen Willow Nightingale halt dann auf, weil Mercedes hat ja eh schon gesagt, dass sie ein Titelmatch haben will oder haben wird.
Ja, haben sie doch.
Nach Dynasty. Also,
Double or Nothing, oder nicht? Ich dachte, das steht schon fest.
Okay, dann ich wusste nicht, ob denen aus der Aussage von Mercedes Moné schon direkt ein eine Ankündigung offiziell gemacht wurde. Und da finde ich es ein bisschen schade, wenn man da jetzt so nichts draus macht. Also einfach nur dann halt jetzt ein bisschen Storyline nach Plan macht, sondern ich fände es cool, wenn man da noch so ein bisschen vielleicht ein Heel-Face-Turn irgendwo irgendwie einbaut. Aber so oder so wäre da auch mein Tipp trotzdem Willow, weil ich glaube, Willow gegen Mercedes ist das ist schon zu sehr jetzt auf die Bahn gebracht, als dass du es nicht mehr machen könntest. Und Julia Hart wirkt da so ein bisschen zu außerhalb irgendwie.
Ja, und ich finde ihre Story als Champ ist eigentlich auserzählt. Also sie hat das sehr gut gemacht. Ich mag sie sehr gerne. Ich liebe ihren Entrance. Aber sie kann jetzt auch gerne einfach eine andere Feder haben. Ich finde auch, dass sie die Story, wie heißt sie denn?
Guy Blue?
Ja, danke. Warum war der Wahre jetzt irgendwie? Ich weiß nicht, ich bin bei Blue hängen geblieben und ich bin reingekommen. Noch nicht so ganz auserzählt ist. Also ich finde, dass sie da noch ein bisschen was machen könnten. Das könnten sie gerne wieder aufgreifen, irgendwas Cooles draus machen und dann mal schauen, was das gibt. Aber ja, Willow, auch wenn sie den Titel dann nur kurz hat, sie hat ihn auf jeden Fall verdient. Ich meine, bis Double or Nothing sind es ja immerhin noch einen Monat dann.
Und dann ist sie auch die. Ja, und dann ist halt erstmal die Frage, ob sie dann überhaupt das Match auch wirklich verlieren würde gegen Mercedes oder ob da vielleicht auch was Längeres bei rumkommen könnte. Nee,
ich glaube, sie müssen Mercedes den Titel eigentlich gleich geben, weil wir sehen, was passiert, wenn Leute, die heiß sind, reinkommen, den Titel gleich verlieren oder den Titel nicht bekommen, was da passiert. Ich meine, wer redet jetzt noch über Deonna Purrazzo?
Wir gleich. Ja, von mir können wir auch direkt jetzt drüber sprechen, weil jetzt fällt mir wirklich zu dem nächsten Match, was ich mir aufgeschrieben habe, wirklich gar kein Übergang ein.
Das ist aber der Übergang gewesen. Du hättest ihn nur direkt nutzen müssen.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut mein Fehler. Dann kommen wir zum anderen Frauen-Singles-Titel. Es gibt auch keinen Frauen-Tag-Team-Titel bei AEW, fällt mir gerade ein. Also zum anderen Frauentitel, wo Deonna Purrazzo auch noch so ein bisschen die Finger vielleicht noch im Spiel hat. Nämlich Toni Storm gegen Thunder Rosa. Hatten für mich auch so ein bisschen das, ich sag mal, enttäuschendste Segment der Woche, nämlich diesen Champagne Toast. Der eigentlich nur so an sich 30 Sekunden gedauert hat, weil dann einfach Toni Storm sofort zugeschlagen hat. Die beiden mussten voneinander getrennt werden. Und dann kam Mariah May raus, um ihr Match zu bestreiten. Und das war das angekündigte Segment. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob vielleicht nicht nur ich sich da ein bisschen mehr erhofft hat. Jedenfalls, Mariah May gewinnt ihr Match gegen Mina Shirakawa. Musste ich auch erstmal nachschauen, wie sie heißt. Toni Storm gewinnt gegen AZM bei Collision. Auch diese Person kannte ich vorher nicht wirklich.
Also me.
Und dann gab es noch bei Collision eine Promo von Thunder Rosa, dass sie unbedingt diesen Titel zurückgewinnen muss. Um das mal mit einem Satz ganz kurz zusammenzufassen. Ja, also ich fand nicht nur, dass diesen Champagne Toast ein bisschen enttäuschend, ich finde diesen ganzen Aufbau für dieses Match.
Aber weiß ich nicht. Mina hatte doch gar kein Match, hä?
Ah nee, sie hat nur den Safe gemacht.
Ja,
da habe ich mich verschrieben. Stimmt, Mariah May hat gegen Anna Jay gewonnen. Nee. Ich hab mich einfach gerade selbst so ein bisschen hinter das Licht geführt.
Soll ich dich aufklären, was das alles zu bedeuten hat?
Ja, bitte.
Okay, Mariah May war zusammen unter anderem mit Mina Shirakawa in einem Stable und ja, das war so deren Ding. Also die haben dann immer Champagner auch getrunken hinterher. Vielleicht solltest du das einfach mal googeln, die Faction. Die sind schon ziemlich cool und ich mag Mina Shirakawa sehr gerne. Ich fand das ein sehr cooler Moment. Ich habe übrigens auch online gesehen, dass Leute geschrieben haben, Women's Wrestling ist so weit gekommen, dass sich wieder zwei im Ring küssen müssen. Nein, das ist einfach Stardom. Das ist auch scheißegal, weil die Stardom-Wrestlerinnen sind einfach egal, was die machen, die sind einfach so gut. Da kannst du, mit denen kannst du auch wirklich ein, wie es Bra and Panty Match machen und das wäre immer noch ein richtig gutes Wrestling-Match. Ja, Club Venus auf jeden Fall, das ist einfach, ja. Sehr cool, dass Mina da rausgekommen und ich als kleiner Stardom-Fan, Nerd, auch wenn ich es gerade nicht so viel gucke, bin ein bisschen eskaliert. Ich fand das sehr cool.
Also, wie gesagt, ich habe den Bericht geschrieben, ich muss erstmal kurz googeln, wer das ist und warum das gerade
so ein bisschen Relevanz hat. Wäre schön, wenn sie das ein bisschen mehr erklärt haben, eben auch mit dem Champagner, weil das ist halt deren Ding. Das ist sehr häufig passiert, dass die zusammen dann eben hinterher in Style dann getrunken haben. Und Azumi ist einfach eine wahnsinnig krasse, geniale Wrestlerin. Die ist einfach wirklich gut. Fandest du das Match auch so gut?
Ja, aber ich glaube, da hatte ich auch so ein bisschen so meinen persönlichen Müdigkeitstief bei Collision.
Okay.
Um mich da so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber um auf die, ich sag mal, Gesamtsituation so ein bisschen zurückzukommen, mir gibt das alles irgendwie ganz schön wenig. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Mir gibt das voll viel, weil ich die Leute sonst nur bei Stardom sehe. Und Azumi ist halt wirklich, ich meine, die ist 21.
Okay, das ist krass.
Die ist halt einfach gut. Und es ist so cool, dass sie da jetzt war. Also, ja.
Ich meine das jetzt auch eher mehr so auf die Toni Storm so gegen Thunder Rosa Gesamtsituation.
Ja, das interessiert mich bums. Also, nee. Hätten sie lieber Azumi gegen Toni Storm bei Dynasty bringen sollen. Thunder Rosa gibt mir gar nichts. Die ist, seitdem sie zurück ist, lost. Sie haben das Comeback richtig verkackt und den Aufbau jetzt auch. Ich wüsste nicht, warum sie den Titel verdient haben sollte. Ich mag Toni aber gerade auch nicht mehr. Ja, sie ist over, aber sie... Nee, da sehe ich andere, ehrlich gesagt. Also, das ist für mich eine Fehde. Dafür bräuchte es irgendwie keinen Titel und ich hätte jetzt gerne Champion-Wechsel, aber ehrlich gesagt hätte ich lieber Dionna als Champion. Deswegen hoffe ich, dass Toni Storm hier verliert und dass Dionna dann bei Double or Nothing gewinnt.
Ja, also ich habe mir bei Collision auch gedacht, hey, immerhin versuchen sie gerade nochmal Thunder Rosa so ein bisschen, ja, so ein bisschen Character jetzt irgendwie nochmal zu geben, nochmal so ein bisschen Feuer da auch als Herausforderin reinzubringen. Das hat bei mir aber auch nicht geklappt. Toni Storm habe ich jetzt auch gerade, also ich sag mal, Stand heute auch so ein bisschen satt gesehen.
Die war aber krass over, die war jetzt auch bei Stardom halt als Auftritt und das war so ein krasser Pop, das war richtig cool.
Das sei ihr auch wahnsinnig gegönnt. Und ich werde nach wie vor, wie ich es auch schon seit Jahren bin, Toni Storm-Fan bleiben. Aber gerade ist es...
Das hat sich auserzählt.
Ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen durch. Aber ich weiß jetzt, also ich würde mich jetzt auch nicht freuen, wenn Thunder Rosa diesen Titel gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass Thunder Rosa diesen Titel gewinnt. Aber da hoffe ich einfach, dass sie vielleicht auch noch da irgendwie was einbinden mit Mariah May und Deonna Purrazzo, um da vielleicht ein bisschen was weiteres aufzubauen, weil sonst fehlt mir gerade auch so ein bisschen die Fantasie, da jetzt langfristig was Neues reinzubringen, um da jetzt wieder Purrazzo Number One Contender Spot zu geben. Ja, also ich hätte auch einfach nichts dagegen, aber ich meine, das wird jetzt nicht passieren, wenn einfach eine Mercedes Moné ankommt und in einem Monat den Titel von Toni Storm gewinnt, aber das ist aus bekannten Gründen aktuell nicht denkbar. Aber mir gibt die Frauen-World-Title-Szene gerade wirklich relativ wenig.
Nee, es gibt coolere Leute. Wie gesagt, ich glaube, Dionna wäre auch ein cooler Champion, jetzt nicht für lange unbedingt, aber man hätte ihn ihr einfach relativ fix geben müssen. Also Thunder Rosa bringt, sorry, gerade gar nicht. Die hätte man irgendwie anders aufbauen müssen. Das ist irgendwie... Und es gibt... Mittlerweile ist das Frauen-Roster doch echt gut ausstaffiert. Da könnten sie doch jetzt wirklich was anderes bringen.
Ja, hoffentlich. Also...
Serena Deeb zum Beispiel.
Ich glaube, wir haben es in den letzten Wochen ja alle vier von uns ja auch immer gesagt. Ich glaube, die TBS-Storyline ist aktuell einfach heißer und spannender als das, was im World Title passiert, was vielleicht auch nicht die Optimalsituation ist. Dementsprechend freue ich mich, glaube ich, auch auf das Match am Sonntag am wenigsten, weil ich mit beiden Siegern unzufrieden sein werde. Mein Tipp ist aber Toni Storm. Ich habe das jetzt zwischen den Zeilen so rausgehört, dass du da mitgehen würdest.
Ja. Ich sehe es einfach bei Thunder Rosa nicht. Also wenn sie ihr den Titel geben, dann sind die echt selber lost.
Gut. Dann fällt mir... Hast du gerade noch eine Überleitung zu einem anderen Match? Okada gegen Pac, hier. Überleitung. AEW Continental Championship. Nochmal mein Pardon an der Stelle, weil ich als ich den Bericht am Mittwoch geschrieben habe, die Titel nicht mehr auseinanderhalten konnte und dann Okada in meinem Text die International Championship zugeschrieben habe.
Ich verstehe immer noch nicht, wo der Unterschied zwischen den Titeln ist.
Gibt's keinen. Ja. Das ist auch das mein Kritikpunkt vor 2 Wochen mit Julian auch schon gewesen. Auf Papier hat gerade Okada und Roderick Strong die gleiche Championship. Nicht dieselbe, aber die gleiche, weil das ist absolut das Gleiche.
Dann so, warum machen die International Championship nicht wirklich einfach, wird außerhalb von AEW? Das ist so der Mann, der durch alle anderen Promotions... Oder lass es doch ein Open-Title sein, wo Frauen und Männer gleichzeitig irgendwas, aber mach doch was anderes.
Vor allem, weil der International dann auch noch so viel besser zu Okada passen würde, der einfach ja noch der Star, sage ich jetzt einfach mal, als Japan-Experte in Japan ist. Da hättest du ja die perfekte Schablone, um den zumindest durch den japanischen Markt auch nochmal so ein bisschen tingeln zu lassen als International Champion, aber als Continental Champion, genau das ja nicht dem Namen entsprechen würde. Aber naja, alte Leier.
Vielleicht vereinigen sie sie bald mal. Bitte.
Bei Dynamite, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hatte dann Okada ein Match gegen, ich muss gerade den Namen nochmal nachlesen, weil ich diese Person bis dahin nicht kannte, Crisiano Argento, nie gehört. Okada gewinnt, glaube ich, in einer Minute. Danach nimmt noch Okada ein Mikrofon in die Hand, sagt, dass er die Herausforderung von Pac akzeptiert. Dann kommen noch die Bucks heraus und es bekommt ein Brawl, FTR kommt noch dazu. Ende der Geschichte ist, dass die Elite, also die Elite in dieser Dreierkombination mit Okada und den Bucks, triumphierend im Ring stehen. Bei den anderen 3 Shows ist da, glaube ich, nichts mehr zu gekommen. Und da muss ich sagen, ich freue mich riesig auf dieses Match. Wie siehst du das?
Ich freue mich auch riesig auf das Match. Ich muss mich ganz kurz über das Match bei Dynamite aufregen. Also Entschuldigung, bei Okada machst du doch nicht so einen Scheiß. Den stellst du doch in ein Match, damit er einfach sein großes Skillset zeigen kann. Aber ein Squash bringt ihm doch gar nichts. Ein Squash kannst du bei Big Man machen, aber nicht bei Okada. Was für ein Bums. Hättest du gar kein Match gebraucht dafür. Entweder du stellst gegen den einen, der ein gutes Match raushauen kann, wie Lee Moriarty oder was auch immer. Aber so ein Bums. Also sorry. Ja, das hat mich richtig aufgeregt.
Vor allem das AEW-Roster ist so groß. Du hast so viele Leute, für die es gar kein Problem wäre, gegen einen Topstar wie Okada zu verlieren. Und dann kommt... Ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen. Das tut mir
leid. Ich auch. Ich wollte gerade sagen, Cristiano Argento.
Ja.
Whoever.
Ich würde auch mal sagen, Squash-Matches würde ich eigentlich, also vor allem in so eine Minute-Dinger, würde ich auch eigentlich immer nur einbauen, wenn du eine neue Person hast oder irgendjemand, die, irgendeine Person, die seit längerem wiedergekommen ist und dann so Wardlow-mäßig, dann lässt du dir den 3 hintereinander folgenden Ausgaben einfach mal deutlich gewinnen, um zu zeigen, boah, ist der krass. Aber weiß nicht, ob Okada da die Person ist, die da jetzt ein Squash-Match in irgendeiner Form gebraucht hätte. Also dieses Segment danach hätte ja auch problemlos ohne dieses Minute-Match funktioniert.
Ja.
Aber die Fans in, ich weiß nicht, welche Stadt sie gerade waren, haben zumindest jetzt ein Okada-Match gesehen, auch wenn es halt nur eine Minute ging, in Charleston, West Virginia. Ich freue mich aber auch unter anderem auf dieses Match einfach so sehr, weil ich noch so wenig verhältnismäßig von Okada gesehen habe und einfach ein großer Pac-Fan bin. Und das wahrscheinlich ein, also ich glaube, das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue sogar auf der Card, auch wenn es vielleicht nicht das Beste wird. Trotzdem absolutes 5-Sterne-Potenzial. Und ja, Pac auch einfach nach langer Zeit dann mal wieder in einem größeren Match zu sehen. Ich habe einfach Bock. Ist geil. Es geht zwar um die goldene Ananas, weil ungefähr so viel wert ist dieser Titel. Und weil Okada jetzt auch erst seit ein paar Wochen Champion ist, wird er den auch nicht so schnell wieder verlieren. Und generell auch einfach nicht gegen Pac verlieren. Aber ich freue mich riesig.
Hatte denn Pac das gesagt mit dem von wegen, dass er jetzt mit dem nach dem Chairshot immer an ihn denkt? Wann war das denn?
War das bei Cool? Oder war das bei Dynamite noch später in einem...
Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das fand
Doch, das war bei Collision. Das war bei Collision.
Ich habe es nicht mehr wiedergefunden in meinen Aufzeichnungen. Das fand ich so richtig. Oh, ich liebe es einfach, wenn ich liebe Pack-Matches, aber ich liebe es noch mehr, wenn es ein bisschen dauert, bis die Pack-Matches kommen, weil wir dann einfach diese sehr intensiven Promos von ihm sehen. Den kannst du auch einfach vor eine Kamera setzen. Der hält ja auch eine gute Keks-Promo.
Der Mann ist auch immer viel zu viel verletzt. Also, es wäre so viel schöner, wenn man ihn regelmäßiger sehen könnte. Aber, also, ich gebe ihm 3 Monate und dann ist er wahrscheinlich wieder verletzt. Oh. So traurig es klingt.
Wahrscheinlich. Aber es ist schön, ihn da zu sehen.
Ja, Match mit relativ kurzem Aufbau. Ich glaube, es gibt wenig Argumente, die für Pack sprechen. Du wirst wahrscheinlich auch auf Seiten von Okada stehen.
Ja, klar. Die dürfen auf gar keinen Fall. Und ganz ehrlich, jeder kann gegen Okada verlieren. Gut, das ja, haben sie definitiv jetzt in AEW noch nicht so ganz erzählt, aber ich denke...
Das lasse ich beim Okada sogar durchgehen, weil ich meine, ich bin ja nicht mal jemand, der New Japan verfolgt hat und selbst ich kann ja sagen, der ist so ein großer Star, da kannst du verlieren und es bricht dir keinen Zacken aus der Krone.
Dank der Bucks. Also die Bucks haben das schon richtig gut rübergebracht, finde ich. Was für ein großer Star er ist. Das haben sie wirklich gut gemacht.
Dann kommen wir vom einen New Japan Star zum anderen New Japan Star, nämlich Will Ospreay gegen Bryan Danielson. Was ist hier noch passiert? Einerseits der Einspieler von Danielson bei, das war auch Dynamite, und dann nochmal das, ja, ein Interview war es ja, glaube ich, mit Tony Schiavone von Will Ospreay. Ich glaube, dann hat noch der BCC, hat er ja gegen Don Callis Family bei Collision im Main Event gewonnen. Also das waren dann Danielson und Claudio gegen Hobbs und Fletcher. Jetzt habe ich es wieder. Ich glaube, das ist, auch da wurde jetzt nicht unfassbar viel mehr erzählt. Muss es aber auch gar nicht.
Weil ging extrem lang. Das habe ich nicht erwartet. Ja, ich war so total verwirrt. Irgendwie ist es noch so viel Zeit und dann ging das Match tatsächlich 30 Minuten. Ich dachte danach, kommt jetzt irgendwie noch total das lange Segment, weil ich einfach nicht vermutet habe, dass das Match so lange geht und es war so richtig gut.
Ja, danach kam ja noch zumindest Takesh da raus und es gab noch diesen Mini-Brawl hinterher. Aber ich glaube, der Main Event, glaube ich, über 25. Ja. Also wirklich echt, echt lang.
Und das war richtig gut. Also deswegen, du hattest vorhin gesagt, dass das eine dein Match of the Week ist. Das hier ist mein Match of the Week.
Ja, auf jeden Fall ein guter Pick. Zur Storyline von den beiden, also jetzt Ospreay und Danielson. Ja, ich glaube, die Gesamtgeschichte ist einfach so ein bisschen, wer ist der beste Wrestler der Welt? Dementsprechend ist da auch nicht so unfassbar viel zu erzählen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, das wird das Match sein, wo die allermeisten von ausgehen werden, dass es halt am Sonntag Match of the Night wird. Ich glaube, hier wäre sogar 5-Sterne-Potenzial schon fast falsch zu sagen, weil es eher ein 6-Sterne-Potenzial werden wird. Mhm. Dementsprechend ist es auch vollkommen okay, dass es da jetzt keine extreme Storyline mit viel Brimborium gibt, sondern halt einfach, wer ist der Beste der Welt? Das benötigt keinen Titel, das benötigt kein Hin und Her. Sondern einfach ein Match am Sonntag zwischen den beiden. Auch da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil einfach Ospreay-Matches immer wundervoll sind. Danielson hat halt jetzt einfach seine Abschiedstournee, um es jetzt mal ein bisschen sentimental auszudrücken.
Hast du irgendwelche Punkte? Er wird danach nicht aufhören, er wird danach nur Part-Timer sein.
Ja, aber das klingt so schön sentimental, wenn man es Abschiedstournee nennt.
Ja, aber das ist schon wieder dieses Japan-Ding, wo Leute dann irgendwie 3 Jahre eine Abschiedstournee machen und dann doch nicht zu retiren.
Oder Ric Flair, der zum gefühlt 14 Mal sein letztes Match seiner Karriere haben wird. Naja.
Wenn dein Retirement-Match gleich dein Comeback-Match ist.
Hast du noch... Du wirst mit Sicherheit dazu was zu sagen haben, aber ich gebe dir einfach jetzt mal den Ball rüber.
Na gut, vielleicht sollten wir noch darüber reden, was Will so gesagt hat. Bevor er nämlich auf Bryan Danielson einging, hat er ja noch ein bisschen was, hat er gegen Triple H geshootet, weil, ich weiß nicht, ob alle die Backstory kennen, aber Triple H hat bei der Pat McAfee Show, war das, ne?
Ja.
Gesagt, dass er das nicht so cool findet, dass jüngere Wrestler, die gerade starten quasi, einen weniger roughen Zeitplan haben wollen, also sie nicht so viel arbeiten wollen. Und das war schon sehr eindeutig, dass er gegen Ospreay geshootet hat, obwohl er nicht seinen Namen genannt hat. Und dann hat Ospreay gesagt, ohne Triple H's Namen zu sagen, aber das war noch eindeutiger, dass er sich das, boah, was waren genau die Worte? Mein Gott, jetzt riecht das auch nicht mehr so genau hin. Aber dass er sich das von jemandem quasi nicht sagen lassen will, der die Frau des Chefs geworkt hat. Und da zu sein, wo er ist. Ich verstehe nicht, warum Leute das schlimm finden. Das ist definitiv nicht Tony Khans Fehler in dem Fall. Ich finde auch nicht, dass das überhaupt ein Fehler ist. Also ich finde, dass Osprey jedes Recht hat, das zu sagen und jedes Recht hat, zurückzuschuten. Ich kann verstehen, dass sie das aufgeregt hat, weil Osprey halt einfach eine Familie hat und beschlossen hat, sich für diese Familie zu kümmern, die halt in England wohnt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob alle die Backstory kennen. Osprey ist ja jetzt mit der Frau seines ehemaligen, naja, verstorbenen besten Freundes zusammen. Und die hat dann auch ein Kiddie und die wollen natürlich nicht umziehen. Die haben vor, das ist gar nicht so lange her, den Papa, den Ehemann verloren. Und ja, dass er sich eher um die kümmern will, ist, finde ich, eher cool. Family first. Die sagen das nicht nur, die meinen das. Er meint das so und dann finde ich das super, dass er dann halt sich dafür entscheidet, bei AEW zu wresteln, weil das besser zu seiner Familie passt. Da dann so einen Scheiß zu reden, finde ich, das hat Triple H echt scheiße dastehen lassen und nicht Osprey. Und dass Osprey da austickt und dann noch da das in die Promo reinpackt, kann ich voll verstehen.
Ich finde auch einfach, um da jetzt vielleicht diesen ganz langen Bogen von Punk zu Perry wieder zu spannen, ich kann es dir gar nicht so genau benennen, aber ich fand es auch in dem Fall einfach so viel verständlicher und vertretbarer, das auch dann irgendwie von der Kamera einzubauen, weil ja aus Osprey-Sicht, oder wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, war es ja einfach nur eine Reaktion dann auf etwas, was ja auch ein Triple H ja auch schon in die Öffentlichkeit, sag ich mal, getragen hat. Deswegen, ich kann ja auch nicht sagen, warum, aber ich fand das in dem Fall sehr viel nachvollziehbarer und verständlicher, dass ein Osprey das macht und würde ihn dafür auch gar nicht kritisieren.
Nee, finde ich, hat er absolut recht. Wer was so einen Scheiß in der Öffentlichkeit sagt, der muss halt einfach damit rechnen, dass zurückgeschossen wird und hätte er vielleicht auch über Social Media machen können, ja, aber in dem Fall haben es mehr Leute gehört. Also finde ich, fand ich gerechtfertigt. War ja jetzt auch nicht krass, der hat ja nicht stundenlang geredet, das war ein paar Sätze, fertig ist.
Ja, vor allem auch, sorry für die Unterbrechung, vor allem, weil es ja auch nochmal so ein bisschen harmloser deswegen ist, weil ja diese ganze Triple H Stephanie McMahon-Sache ja auch schon so oft von irgendwelchen Gegnern aufgegriffen wurde. Also es ist ja nicht so, als wenn das jetzt etwas ist, was zum ersten Mal jetzt sich jemand getraut hätte zu sagen, sondern es ist halt eine Angriffsfläche, die ein Triple H bietet und die hat ein Osprey in dem Fall genutzt. Und mehr war es ja auch nicht.
Triple H wäre nicht an der Position ohne Stephanie McMahon. Das heißt nicht, dass Triple H nicht wahnsinnig begabt ist. Der hat besseres Gefühl für Wrestling als Vince McMahon und ich glaube, er hat auch ein besseres Gefühl für ein Wrestling-Business als Tony Khan. Er ist ein coolerer Boss, definitiv. Trotzdem, sowas sagt man halt nicht, fertig. Und dass da auf der Ebene was zurückkommt, das hat er sich selbst zuzuschreiben. Und was ich übrigens total lustig finde, weil Leute sich ja auch darüber beschwert haben, dass Osprey das gesagt hat. Und dann wurde gezeigt, wie Renee Paquette dann so nach unten geguckt hat. Und dasselbe haben sie bei CM Punk auch gemacht, wie Tony Schiavone nach unten geguckt hat, wo ich mir denke, das machen die jede Show. Guckt euch doch bitte mal die nächste Show an und genau denselben Blick werdet ihr bei jedem anderen Segment auch finden. Ist halt deren Acting. Das müssen die halt machen, wenn sowas in der Richtung ist. Also, so lustig einfach.
Und auch da vollständigkeitshalber noch zu sagen, das ist ja bei anderen Companies auch genauso. Ja. Also, das ist ja einfach die, also irgendeine Aufgabe müssen ja die Interviewer haben und das ist halt dann
die so ein bisschen. Die gucken halt betreten.
Ja, also vor allem,
und
wenn halt dann.
Das können die beiden sehr gut, das muss man auch sagen. Renee Paquette hat wirklich eine Begabung dazu, den richtigen Gesichtsausdruck im richtigen Moment zu bringen.
Sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht seit 10 Jahren bei den beiden Top-Companies in der Position, die sie nun mal innehat. Oder auch ein anderer Vergleich bei Collision, Alexi Nair. Ich glaube, das war in irgendeinem Backstage-Interview mit Athena und Billy Starks. Die drei haben ja auch eh ihre Storyline bei Ring of Honor. Wo dann ja auch eine Alexi Nair, obwohl sie ja eigentlich in Anführungszeichen nur eine Interviewerin, ja auch da so ein bisschen mitgeworkt hat. Das ist ja einfach Teil der Rolle, die die haben. Weil wenn es die nicht geben würde, dann könnte man sich diese Person auch einfach sparen und du stellst einfach nur so Leute dahin, die kurz eine 30-Sekunden-Promo halten. Aber das ist ja die Rolle des Interviewer oder der Interviewerin in dem Fall, dass die da einfach noch diese Reaktion haben, um einfach diese Wirkung zu verstärken. Von daher, ja, auch da bin ich bei dir.
Ist das ein harmonischer Podcast? Das ist ja fürchterlich.
da wird einfach das Wasser ein bisschen heißer gekocht, als es dann, das Essen wird heißer gekocht, als es gegessen wird, so heißt es. Und da wird, glaube ich, in den Blick von der Renee Paquette einfach ein bisschen zu viel reingedeutet. Kommen wir nochmal auf das Match zurück. Also Ospreay gegen Danielson. Das Match wird absolut fantastisch. Aber wer wird es gewinnen?
Ach so, ja, Ospreay.
Ja, okay. Ohne jede Frage, Ospreay. Also Ospreay wird der große Star wahrscheinlich der nächsten, oder einer der großen Stars der nächsten Jahre. Ich glaube, für ganz, ganz viele ist es ja auch schon so eine Sache von Ospreay wird im Sommer bei All in seinem Heimatland dann um die World Championship antreten und dafür, da war halt jetzt auch an keine große Niederlage sich eigentlich mehr einfangen. Vor allem Danielson als erfahrenerer Mann, der kann solche Matches auch immer verlieren.
Kann auch ein Jahr lang verlieren und der verliert nicht.
Der kann nicht mehr an Reputation einbüßen. Nee. Und wenn du halt in einem 30-Minuten-Match gegen Ospreay verlierst, dann verliert niemand an irgendwas an Reputation. Von daher.
Oh, das fand ich sehr geil. Das meinte einer, ich war aber in Bezug auf einen anderen Wrestler, das war, wenn du deine Doktorarbeit einmal beschrieben hast, dann kannst du auch ins Internet gehen, ganz viel Bullshit reden, die erkennt trotzdem keine den Doktortitel. Das fand ich.
Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut auf den Fall auf Danielson beziehen. Und ja, Ospreay braucht den Sieg für zukünftige große Matches. Danielson kann sich das große Match aussuchen, egal gegen wen, egal um was es geht. Das wird wohl an Ospreay gehen. Ein Match haben wir jetzt noch auf der Dynasty Card, nämlich das, was jetzt auch zuletzt noch offiziell gemacht wurde, nämlich die AEW International Championship zwischen Roderick Strong und Kyle O'Reilly. Das hat bei Rampage dann schon so ein bisschen angefangen, als wertete das Match. Gott. Jetzt habe ich gerade meine eigenen Notizen durcheinander gebracht. War das bei Rampage?
Bei Rampage war...
Ja, ich hab's wieder. Jetzt ergibt's wieder Sinn. Backstage-Interview zwischen Alex Marvez und Rocky Romero. Rocky Romero ist ja dann bei Battle of the Belts gegen Roderick Strong angetreten. Kyle O'Reilly meinte dann so nach dem Motto, ja, wenn der gewinnen sollte, wird er dann das erste Match haben wollen um die International Championship. Das hat dann aber Roderick Strong nicht so gut gefallen, weil nach dem Motto, Kyle O'Reilly kann sich jeden Titel bei AEW holen, halt nur nicht die von Strong. Dann springen wir von Rampage zu Battle of the Belts, wo es nicht mal ein Titelmatch gab, sondern nur ein Titel-Eliminator. Muss mir mal jemand erklären. Aber gut, ist halt auch nur Battle of the Belts, wo dann Roderick Strong gewonnen hat. Danach wollten dann noch Matt Taven und Mike Bennett auf Rocky Romero so ein bisschen einprügeln. Kyle O'Reilly hat versucht, den Safe zu machen, schubst die beiden weg und wird halt dann von Strong attackiert. Das heißt, Kyle O'Reilly tritt nicht an das Undisputed Kingdom bei, sondern bekommt ein Titelmatch bei Dynasty. Ja.
Ja, der Aufbau war ein bisschen verwirrend. Ich war gerade auch raus, weil einfach Battle of the Belts halt auch irgendwie, weiß ich nicht. Es ist auch blöd, das so aufzubauen, weil ich glaube nicht, dass viele Leute Battle of the Belts gesehen haben.
Ja, es ist erstens wahnsinnig kurzfristig, jetzt eine Woche vorher, bei Rampage und Battle of the Belts, also die beiden Shows, die am wenigsten geguckt werden.
Und dann vor allem sowas, was man eigentlich richtig gut aufbauen könnte, weil eigentlich jeder die Geschichte zwischen den beiden schon kennt, oder?
Ja, vor allem, was da jetzt noch so ein bisschen enttäuschender ist, ist ja vor allem Kyle O'Reilly und Adam Cole hatten ja auch ihre ganz große NXT-Storyline. Das war ja 2019, glaube ich noch, also dann unmittelbar auch vor Corona. Da waren ja die beiden, die großen Stars, haben die großen Matches gehabt und die Pay-Per-Views geheadlined. Also zumindest jetzt für mich ist das halt so das Prägnanteste, der halt aus dem sonstigen Wrestling-Mainstream-Kosmos kommt. Und jetzt das schon so ein bisschen verpulvern, um Kyle O'Reilly gegen Roderick Strong zu stellen, merkt man, glaube ich, so ein bisschen, dass einfach Adam Cole gerade noch fehlt.
Das ja, Match. Man hat das Gefühl, sie versuchen es so ein bisschen. Also es wird dieses Match wahrscheinlich dann nochmal geben, andere Zeit, anderer Raum, aber es ist irgendwie so, als hätte man so aus der Zukunft schon was nach vorne geholt.
Ja.
Irgendwie schade.
Du hättest es auch genauso wie einfach sagen können, wir machen daraus ein Collision Main Event und das wäre auch okay gewesen. Ja. Weil das wird, also von der Relevanz wahrscheinlich das unwichtigste Match vom Pay-Per-View werden. Ich habe ja eben schon gemeint, dass Storm gegen Rosa das ist, auf das ich mich am wenigsten freue. Hier kann ich zumindest sagen, dass wahrscheinlich mich das Match an sich vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert, aber der Titel ist halt wirklich gefühlt wertlos.
Das wird ein Puffer-Match und, werden, ja. Zwischen zwei Großen, ne?
Ja, das weil wird du hast hier, ein Durchatmer.
Ja, weil du hast Ospreay, Danielson, du hast das World Championship Match, du hast Okada Pack und du hast Young Bucks FTR. Das sind alles Matches, von denen Leute super, 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 super viel erwarten und die musst du halt auch ein bisschen auseinanderhalten, glaube ich. Und da hast das, glaube ich, als Zwischenmatch ganz gut.
Ja, also es ist, ja, wird halt ein Durchatmer.
Ja,
das Match ist wirklich relativ irrelevant.
Wobei das eigentlich traurig ist, wenn man bedenkt, was die beiden drauf haben, ne?
Ja, es ist halt einfach. Ich meine, du merkst ja allein schon die Tatsache, dass dieses Match halt jetzt innerhalb von 2 Wochen vorm Pay-Per-View bei Rampage und Battle of the Belts aufgebaut wird, dass ja auch bei AEW nicht die große Überzeugung dabei ist, dass das ein absolutes Top-Match ist. Also klar, die beiden können viel.
Ja, aber die werden sich auch zurücknehmen. Also.
Ja, aber es ist halt einfach die Storyline, die bei einer C-Show erzählt wird von AEW. Und das ist halt dann nicht viel. Mein Tipp für das Match wäre dann wahrscheinlich auch Roderick Strong. Einfach weil er noch nicht so lange den Titel hat und es jetzt komisch wäre, von Undisputed Kingdom wieder einen Titel wegzunehmen.
Nee, das wird die Faction ja noch mehr schwächen, die eh schon nicht stark aufgebaut ist.
Ja. Damit, also du wirst dann auch mit Strong mitgehen.
Ja,
definitiv. Entnehme ich mal. Damit hätten wir zumindest die 8 Matches von Dynasty durch. Mit Sicherheit wird da noch irgendwas für eine Pre-Show angekündigt werden, weil da sind im Normalfall auch mal 3 Matches. Trotzdem wären wir mit 8 Matches schon ein bisschen sparsamer unterwegs, als es wir von AEW eigentlich gewohnt sind, wo im Normalfall die 10 immer geknackt wird. Jetzt haben wir in Anführungszeichen nur 8, was eigentlich auch ganz angenehm ist. Aber vielleicht kommt ja auch noch irgendwas dazu.
Ich meine, na gut, wir haben 3 Schuss haben wir noch. Ja, wir haben noch ein paar offene Stories. Wir hätten im Angebot Hook, Jericho, Shibata.
Ja, sah noch kurz zu sagen, was da passiert ist.
Ja, das ist ja nur, dass die jetzt irgendwie gerade zusammenarbeiten gegen die Shane Taylor, Ogogo und Lee Moriarty. Die hatten ja ein Match und irgendwie ist es ja so, dass Hook und Chris Jericho Hook unterstützen will, aber nicht so ganz ehrlich dabei ist. Und Shibata ist so der Kumpel von Hook oder wird so dargestellt als Hilfe. Und das ist irgendwie sehr cute. Falls sich jemand fragt, warum ich Shibata so sehr liebe, er muss nicht lustig sein, aber er ist einfach lustig. Das mit diesem Google Translator ist einfach nur sehr schön. I like your necklace.
Da auch noch für Mittwoch angekündigt. Also es gab ja auch diesen kleinen Twist, nenne ich mal, zwischen Jericho und Hook, wo es diese Unstimmigkeiten beim Match gab. Dann hat ja noch, ich glaube, bei Collision wurde das dann gezeigt, wo dann Jericho mit Taz, also Hooks Vater, gesprochen hat. Jetzt ist ein Gespräch für Dynamite angekündigt zwischen Jericho und Hook. Hook hat aber bei Battle of the Belts dann noch den Titel gegen Shane Taylor auf jeden Fall verteidigt, also die FTW Championship. Ja, das ist das, was da passiert ist.
Ich bin nicht so begeistert davon, dass man Shibata da reinhaut. Weil,
ich bin von nichts davon so richtig begeistert.
Ja, also ich finde es cool, dass Shibata jetzt das Match gegen Moriarty hatte. Das war mega, das hat mir so gut gefallen. Aber sie haben es auch nur gemacht, weil eben Moriarty halt den Sieg gegen Shibata in diesem Trios-Match hatten, eben weil dann Hook und Jericho diesen,
Streitgespräch,
was auch immer das war. Also es war schon sehr offensichtlich, was da Jericho abgezogen hat. Ja, finde ich nicht so, ich finde das sehr unglücklich. Ich hoffe einfach, dass es da auf hinausläuft, dass da ein bisschen was Cooleres passiert, dass Jericho jetzt nochmal turnt und einen anständigen Charakter kriegt, dass er sich einfach wieder neu erfindet, in der Fehde gerne gegen Hook, dass er dadurch Hook wieder interessant macht. Und dass Shibata bitte wieder zu seiner eigentlichen Rolle kommt und einfach Badass-Matches hat. Ohne irgendwelche Story. Der braucht keine Story. Der soll einfach nur gucken und richtig coole Matches haben. Mehr will ich nicht von dem Mann.
Erste Zwischenfrage. Bitte sag mir, dass es eine Katze im Hintergrund ist.
Oh ja, Entschuldigung. ich kann mich halt nicht stumm schalten, während ich rede.
Ja, alles gut.
Aber sie versucht hier einzubrechen. Wir haben eine Katze mit Kragen der Schande. Das ist hier ein bisschen Drama.
Was wäre denn da, also gibt es da noch ein potenzielles Match für Sonntag? Bringt man dann jetzt schon irgendwie den Turn, dass du nochmal Jericho gegen Hook bringst?
Hätte ich jetzt gedacht, weil, oder glaubst du, die ziehen das noch? Dafür ist das, obwohl, es ist, ja, was ist AEW?
Also ich fände es für AEW-Verhältnisse ein bisschen schneller zählt, wenn sie da jetzt sofort.
Ja, du hast recht, es ist AEW. Ja, aber vielleicht nochmal ein Tag als vor. Oder vielleicht irgendwie Hook gegen Moriarty. Nee, das ergibt ja dann auch keinen Sinn mehr. Andererseits ist es AEW, das ergibt keinen Sinn. Aber
also du könntest natürlich problemlos ein Hook-Match booken, was du in die Pre-Show packst. Und theoretisch kannst du es da ja noch weiter erzählen. Wenn du Jericho mit auf die Card bringen willst, dann ist es natürlich was für die Main-Card. Und dann ist ja die Frage, ob du schon Jericho gegen Hook Teil 2 bringst oder.
Na gut, sie haben ja gegen was anderes gewonnen. Also könnten sie Hook gegen Moriarty eigentlich bringen. Ist aber auch nicht so ein großes Match.
Ja, aber also dafür hat auch gegen Hook ja eigentlich schon gegen Shane Taylor gewonnen.
Was?
Hook hat ja jetzt bei Battle of the Belts gegen Shane Taylor gewonnen.
Ja, ich weiß. Ja, stimmt, dann ist es ja das wieder, das war ja, nee, das war ja davor, stimmt. Battle of the Belts, ach Gott, die Reihenfolge. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für ein Match dann da. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es rauslassen. Also irgendwas wird auf die Karte, glaube ich, davon kommen.
Da dürfen wir zumindest mal gespannt sein, was dann auf jeden Fall noch bei Dynamite passiert. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du Dynamite damit ein bisschen relevanter machst und du halt noch Matches auf die Karte bringst.
Ja.
Ansonsten, ich habe noch zwei semi-relevante Punkte aufgeschrieben, nämlich die Sache um Orange Cassidy und die Best Friends bei Rampage, wo es dann ja schon den Turn in der Vorwoche gab. Aber dann bei Rampage konnte Cassidy das Match gegen Alex Reynolds gewinnen. Danach sollte es dann das Interview zwischen Danny Paquette und Orange Cassidy geben, wie er sich halt mit der Sache rund um Trent Barretta fühlt. Trent Barretta und dann auch Chuck Taylor kommen halt dann auch raus. Und Chuck Taylor stand also bei Rampage dann eher auf der Seite von Cassidy und weniger auf der Seite von Barretta. Barretta dann so ein bisschen hinterfragt, ob sie dann wirklich noch Best Friends sind. Auch da ließe sich theoretisch jetzt noch was für Sonntag aufbauen. Auf jeden Fall reden wir besonders bei dem Orange Cassidy auch über einen Namen, der ohne jede Frage auf die Main Card von einem Pay-Per-View gehören kann. Da ist die Frage, erzählen sie es jetzt so schnell, dass du da jetzt Orange Cassidy gegen Trent Barretta sofort schon hinsetzt? Vielleicht kommen wir dann ja doch noch auf unsere 10 Matches. Aber das ist wahrscheinlich noch so das Relevanteste bei Rampage gewesen.
Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen, was noch irgendwie auf die Card kommt, aber da bin ich mir sehr unsicher, wie sie es dann machen. Weil, ja, bei AEW erwarten wir halt immer, dass sowas irre lange dauert. Andererseits, wie lange ist dieser Trent Barretta Turn jetzt schon angedeutet?
Das ja, und ja vor allem, was willst du da noch groß weitererzählen? Ja,
da kannst du nichts. Also ich fände es cool, wenn sie da den deutscher Begriff, ich will jetzt nicht Pull Trigger Deutsch,
ja, ist eine gute Frage.
Wenn sie da das Badewasser rauslassen, nee.
wenn sie einen Gang höher schalten.
Ja, ich habe 6 Stunden Kindergeburtstag hinter mir. Erwarte doch keinen.
Also ich würde da, glaube ich, auch am ehesten von ausgehen, dass das noch auf dem, also da ist halt ich auf jeden Fall wahrscheinlicher als ein Jericho-Match. Obwohl ich mit beidem Stand jetzt, glaube ich, noch rechnen würde für Sonntag.
Oh ja, das, ganz ehrlich, das wissen wir morgen, übermorgen dann.
Für die absoluten AEW-Ultras ist noch eine andere Storyline bei Rampage weitergegangen, nämlich die fürchterliche Geschichte um Zack Knight und Angelo Parker plus Harley Cameron, Saraya und Ruby Soho. Zack Knight gewinnt das Match gegen Angelo Parker. Mir ist es vollkommen egal. Das hätte genauso gut in der Pre-Show landen können von Dynasty. Ja, ich weiß auch nicht. Also nichts gegen Zack Knight, aber ohne seine bekannte Schwester hätte er dieses Match und diesen Vertrag auch nicht bekommen. Und ja, ich weiß nicht. Es ist eine Rampage-Storyline. Immerhin machen sie irgendetwas, aber ich glaube, da musst du schon wirklich ein Ultra für sein, dass du da wirklich denkst, geil, schaue ich mir an, interessiert mich.
Ja. Ja, Zack hat mich auch noch nicht überzeugt. Also ich fand ihn jetzt bei RevPro und so immer nicht schlecht, aber was der da jetzt zu suchen hat, und ich find das eigentlich furchtbar schade, wo Saraya gerade steht in der Card, also die ist ja irgendwo im Bereich Undercard, das ist ja schon traurig. Gut, sie kann nicht mehr ganz so viel wresteln, aber ich hoffe, dass dadurch, dass Mercedes jetzt da ist, sie mal ein bisschen wieder aus dem Schatten dieser sehr soapigen Storyline rauskommt. Ich hoffe nicht. Ach, es wird wahrscheinlich noch weiter. Es ist furchtbar. Ich finde es sehr fremdschambehaftet. Ich habe gegebenenfalls auch schon mal vorgespult.
Ja, das ist Fremdscham pur. Es ist auch krass, wie sehr sich die Outcasts irgendwie jetzt runtergewirtschaftet haben. Ja. Und jetzt, also jetzt sind sie auch eigentlich keine Outcasts mehr und jetzt nur noch aus Saraya, Zack Knight und Harley Cameron bestehen.
Furchtbar, ja.
Ja, also es ist eine Rampage-Storyline. Ich glaube, damit ist das meiste gesagt. Auf alles Weitere, was jetzt vielleicht noch besonders bei Collision und so passiert ist, da waren ja auch noch weitere Matches. Das lassen wir jetzt einfach mal hinten runterfallen, weil wir jetzt ja, glaube ich, auch schon bei knapp anderthalb Stunden angekommen sind.
Du willst auch noch Fußball gucken.
Ist richtig. Dienstagabend ist es gerade schon fast 8:45. Das Dortmund-Spiel läuft schon. Wir sind auch die Dynasty-Matchcard jetzt durch. Für Dynamite haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Ist das Mixed Tag Team Match noch angekündigt von Copeland und Willow gegen Brody King und Julia Hart? Will Ospreay wird nochmal gegen Claudio Castagnoli gewinnen. Achtung, Spoiler. Dann haben wir nochmal ein Six-Man Tag Team Match zwischen Elite, also Okada, Bucks gegen Penta, Pac und Daniel Garcia. Auch, ich meine, dadurch, dass Penta und Daniel Garcia schon jetzt nicht auf der Matchcard für Sonntag stehen, können die problemlos verlieren. Yona Purrazzo gegen Mariah May. Da kann man vielleicht noch was weiteres aufbauen. Und ansonsten kommt ein Mox zurück, das ist wahrscheinlich noch relevant. Da
haben wir gar nicht drüber geredet, ne?
Ja, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich auch das Match nicht gesehen habe, wie er jetzt IWGP World Champion wurde.
Oh, das war hauptsächlich deswegen geil, weil das so extrem überraschend war.
Ja, den Happen lassen wir mal für nächste Woche, je nachdem, wer dann da ist. Falls es dann noch relevant ist.
Ja gut, fürs AEW-Universum ist es jetzt nicht unbedingt relevant. Für Mox ist es schon, das ist krass, dass er jetzt World Champion einfach bei allen drei Promotions war. Das sagt sehr viel über Mox aus und ich hoffe einfach, dass er das ist ein cooles, Comeback ist es ja nicht, aber das ist ein cooler Auftritt wird. Ich hoffe, dass ihm dementsprechend gezollt wird, weil das ist schon ein echt krasses Accomplishment. Ja, ich denke schon. Errungenschaft, ein sehr großer Sieg insgesamt? Nee, keine Ahnung. Ich kann kein Deutsch mehr. Krass.
Ja, und irgendeine Rolle wird er ja einnehmen am Mittwoch. Das heißt, spätestens darüber wird man dann ja, ja, auf jeden Fall sprechen können.
Du willst nur nicht drüber reden.
Ich bin voll bei dir, dass es eine riesen Errungenschaft ist, aber ich habe das Match nicht gesehen und ich kann nicht mehr dazu sagen, außer dass es passiert ist. Deswegen bin ich da, wie gesagt, der falsche Ansprechpartner für.
Nein, alles gut. Das Einzige, was ich noch auf meiner Liste der Themen habe, aber das ist auch in 3 Sekunden abgehakt. Jay White bei... Meine Katze kommt wieder ein. Der findet das auch scheiße. Jay White bei Rampage. Ich möchte ein bisschen kotzen.
Ja, das wäre bei mir schon Kategorie hinten rüber gefallen.
Ja, aber darf ich mich noch mal kurz darüber aufregen, wie gut Jay White ist und wie scheiße gebuckt er ist? Und ich hoffe, dass wenn jetzt Ospreay gegen Ryan gewonnen hat, dass danach irgendwie eine Fehde mit Jay White oder so stattfindet. Einfach, dass Jay White mal wieder ein bisschen da wegkommt von diesem ganzen Himmel-Herrgott-Katze. Du kannst auch noch mal 3 Sekunden warten. Dass er dann einfach wieder die Ranks hochgeht und wegkommt von diesem bescheuerten... Ich meine, Gun Club kann von mir aus mitkommen, aber ich möchte Jay White nicht in dieser Fehde sehen. Ich will, dass das jetzt endet.
Apropos, das wäre ja auch noch ein theoretisches
Pay-Per-View-Match. Stimmt, das geht ja auch noch.
Das ist gar nicht auf dem Schirm, weil das war jetzt letzte Woche verhältnismäßig so unbedeutend.
Das wurde überhaupt gar nicht thematisiert, deswegen bin ich auch gar nicht drauf gekommen, das hier irgendwie auf meine vielleicht Liste zu schreiben.
Ja, es ist auch, also es war ja nur im entferntesten Sinne dadurch relevant, weil Jay White ein Match hatte und das halt ja, gewonnen
hat. Bei Collision und Dynamite war gar nichts davon.
Nee, ja, also das wäre auf jeden Fall noch ein sehr großer Kandidat da auch noch.
Dieser furchtbar cringigen Promo da letztes Mal, dass da jetzt nichts, krass. Da war ja komplett rausgefallen. Ja, puh, keine Ahnung. Ja, kann sein, dass da wirklich noch was kommt. Das wäre jetzt auch so mein größter Tipp.
Ja, wenn wir so theoretisch bei 11 Matches.
Ja, na nee, gut. Vielleicht hast du recht. Und mit Hook und Jericho sehe ich da irgendwie die Flöhe husten, aber wir werden sehen. Es muss ja auch ein bisschen was für die Shows bleiben, die danach kommen.
Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich finde es auch eigentlich dann eher positiv, wenn du so eine Storyline hast, einfach nicht so unfassbar gut ankommt. Und das, also jetzt meine ich gar nicht so extrem negativ, aber manchmal ist es auch einfach okay zu sagen, dass eine Storyline es nicht auf eine Pay-Per-View-Card schafft. Und dann ist es ja auch nicht verkehrt, wenn du daraus einfach ein Dynamite-Main-Event, ein Collision-Main-Event machst und nicht immer alles bei einem Pay-Per-View landet, weil 11 Matches, 10 Matches, 4 Stunden plus ist halt auch manchmal gut anstrengend zu schauen. Da freue ich mich dann vielleicht doch eher, wenn es jetzt bei 8, 9 bleiben würde. Und ja, den Rest kannst du bei den Weeklies weitererzählen. Und AEW hat jetzt ja sowieso, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wahrscheinlich schon, ja schon den Pay-Per-View-Kalender jetzt für das Jahr rausgegeben. Das ist mehr oder weniger jeden Monat ein Pay-Per-View. Also ich bin mal gespannt.
Das, was sie nicht wollten. Weißt du noch am Anfang? Ja.
Aber ich bin mal gespannt, wie sie es machen wollen, dann jetzt Monat für Monat 11 oder 10, whatever, Matches auf eine Pay-Per-View-Card zu klatschen und daraus jedes Mal noch eine Storyline zu bauen. Also, das ist schwierig. WWE hat ja auch ungefähr einmal im Monat ein Pay-Per-View, aber da sind halt im Durchschnitt 5 Matches auf der Card. Kann man jetzt auch manches dran kritisieren. Auch nicht besser, also. Ja, klar, das ist auch, also das kann man kritisieren. Aber 10 Matches plus Pre-Show-Matches, daraus eine anständige Storyline zu basteln, um das zu rechtfertigen. Ich weiß ja nicht.
Wer hatte noch Bock, das zu sehen?
Wir werden es sehen. Ja, vor allem
ja, live. Wir werden es sehen, weil wir müssen, oh Gott, das klingt jetzt furchtbar falsch, aber also ich muss sagen, dass ich dann bestimmt wesentlich weniger aufmerksam, dann sind für mich die Pay-Per-Views auch nicht so viel bedeutungsvoller als so eine Weekly.
Ja, auch um dich kurz in Schutz zu nehmen, Thema, wir müssen das sehen. Ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich nicht bei WI wäre, wenn ich nicht in diesem Podcast wäre, dann hätte ich mir bedeutend weniger Rampage in den letzten Jahren angeschaut. Also ich habe ja kaum eine Rampage-Ausgabe in den letzten Jahren verpasst und andersrum, ich hätte mir kaum eine Rampage-Ausgabe freiwillig angesehen, weil ich mir diese Stunde oder wenn man es in einem realistischen Tempo guckt, in diese 30 Minuten auch einfach Woche für Woche sparen könnte.
Ja, man kann es halt lesen und wenn irgendwie ein Match besonders cool aussieht, könnte man sagen, okay, das eine Match schaue ich mir jetzt an und scheiß auf den Rest.
Ganz genau. Oder wenn mal wirklich eine richtig coole Ankündigung da ist. Aber meistens ist es ja nur Aufbau oder Zack Knight gegen Angelo Parker. Nicht despektierlich gemeint, ich möchte gar nicht den beiden eine Schuld geben, aber es ist einfach, nee. Also wenn du bei 6 Stunden AEW das irrelevanteste Storyline bist, dann hat es vielleicht auch eine Aussagekraft. Also, naja, ja. Ich möchte jetzt nicht so negativ das Ganze beenden.
Mhm. Na, wir freuen uns auf Dynamite, das ist doch ein positives Ende.
Wir freuen uns auf Dynamite, wir freuen uns semi auf Rampage, so dreiviertel auf Collision und zu 110% auf Dynasty am Sonntag. Dementsprechend wird die nächste Elite Hour dann nächste Woche dann die Review für Dynasty sein. Da wird es mit Sicherheit auch nicht möglich werden, auf jedes einzelne Segment der Weeklies einzugehen, weil auch dann der Podcast einfach 3 Stunden gehen wird. Welche Konstellation wir dann haben werden, steht noch ein bisschen in den Sternen. Hoffentlich konnten wir euch jetzt noch für 1,5 Stunden ganz gut unterhalten, so ein bisschen auf die letzten 3 Weeklies hypen und dann auch vielleicht auch auf Dynasty. Nächste Woche werden wir dann sehen, ob unsere Tipps richtig lagen. Ich glaube, wir hatten jetzt kein Match, wo wir anderer Meinung waren.
Nee. Ja. Nur auf die vielleicht, was noch auf die Karte kommen könnte, unterschiedlicher Meinung. Aber auch nicht so richtig, weil wir einfach beide nicht so ein bisschen ratlos sind, glaube ich.
Dann werden wir sehen, ob wir dann recht gehabt haben oder nicht. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören bedanken. Ich habe sehr viel geredet in den letzten anderthalb Stunden. Ich lasse dir gerne die letzten Worte. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Moderieren. Ich fand, das war richtig cool, dass du das anhand der Matches so gemacht hast. Ich finde, das könnte man eigentlich vom Pay-Per-View immer so stringent durchziehen, weil wir müssen einfach nicht auf jedes kleine Minisegment eingehen, weil wir ganz häufig sagen wir einfach nur, hab's gesehen, fand ich doof, fand ich gut. Das bringt ja euch Zuhörern ja auch nichts. Dementsprechend finde ich das sehr angenehm. Ich war auch heute nicht genervt. Es tat mir ein bisschen leid wegen letztem Mal. Ich war mehr irritiert als genervt. Ansonsten müsste ich noch was pitchen. Achso, ich habe gerade eine Review zu Ronda Rouseys neuem Buch rausgebracht. Im Endeffekt liest es, war echt gut, war ganz interessant. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Dynasty Pay-Per-View. Ich glaube, das wird cool. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Ich bin wahrscheinlich nächste Woche nicht dabei, weil ich am Wochenende bei Family bin und wahrscheinlich dann alles gesammelt irgendwie am Anfang der Woche sehen muss. Und dann sind es nicht nur 6 Stunden Wrestling. Ansonsten, das, was ich sonst auch immer sage, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
Tschüss.